Unter den Gästen einer Party war ein Schauspieler und ein alter Pfarrer. Und zu vorgerückter Stunde, als man auch schon den Getränken gut zugesprochen hat, bot der Schauspieler an: Meine Damen und Herren, wünschen Sie sich ein Gedicht. Ich werde es rezitieren. Jemand aus der Partygesellschaft ruft ganz mutig raus: Den Psalm 23. Der Schauspieler war ein bisschen irritiert und meinte verlegen: Naja, unter einer Bedingung erfülle ich Ihren Wunsch, nämlich dass nach mir auch der Pfarrer den Psalm aufsagt. Der Schauspieler legte los, formvollendet, seine geschulte Stimme gewaltig, die Pausen genau an der richtigen Stelle. Ein Genuss, ihm zuzuhören. Und als er geendet hatte, bekam er starken Beifall. Die Leute waren sehr bewegt. Und jetzt war der alte Pfarrer an der Reihe. Mit zittriger, etwas schon gebrochener Stimme sagte auch er den Psalm 23 auf. Peinlich berührt senkten manche den Kopf. Großes Schweigen breitete sich aus. Dem Schauspieler war es ein bisschen peinlich und er wollte die Situation retten und er sagte: Herr Pfarrer, ich kenne den Psalm, aber Sie kennen den Hirten. Und genau darum geht es beim Psalm 23. So ein tolles Stück Weltliteratur er geworden ist und so viele ihn auswendig lernen und vielleicht auch schon gelesen haben, Bilder angeschaut haben, beim Anblick so einer Schafherde irgendwo unterwegs an den Psalm 23 gedacht haben oder eben an die Eheschließung. Es kommt letztlich darauf an, den Hirten zu kennen, von dem der Psalm spricht. Und das ist auch das Bekenntnis von König David, auf den dieser Psalm zurückgeht. Und so hören wir den Psalm 23 an vielen Stellen unseres Lebens. Oft auch bei Beerdigungen, als Trostwort, als Ermutigungswort. Ich bete den Psalm 23 auch gern bei einer Beerdigung. Aber er ist viel mehr als das. Für mich ist der Psalm 23 eigentlich zu einem Bild geworden oder eine Abfolge von Bildern, die unser Leben beschreiben. Es ist so eine Kurzzusammenfassung vom Leben eines Menschen, vom Leben eines Christen. Wir wissen heute, dass Jesus Christus selbst dieser gute Hirte ist. Wenn es in Johannes 10, Vers 27 heißt: Meine Schafe hören meine Stimme, ich kenne sie und sie folgen mir, dann schlüpft Jesus sozusagen in die Rolle dieses guten Hirten hinein, von dem David tausende Jahre vorher schon geschrieben hat und gesungen hat. Und ihn gilt es kennenzulernen, den guten Hirten, Jesus Christus, der an einzelnen Stationen unseres Lebens gegenwärtig ist und uns dort begleitet und auch dort erfahrbar ist. Und wenn wir Jesus Christus in unserem Leben haben und er uns begleitet, dann hat dieses Leben auch einen Mehrwert. Und von diesem Mehrwert möchte ich euch gerne heute ein paar kleine kurze Gedanken einfach weitergeben. Aber ich lese noch einmal den Psalm. Ihr habt ihn hier vor Augen. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Er erquickt meine Seele, er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wandere im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück. Denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. Und du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbst mein Haupt mit Öl und schenkst mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Ich finde es auch spannend bei all den vielen modernen Bibelübersetzungen, aber diese Luther-Übersetzung vom Psalm 23, so wie Martin Luther ihn übersetzt hat, das ist doch der Wortlaut, der uns hängen bleibt. Und Luther hatte ein unwahrscheinliches Gespür, gerade für die Psalmen. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Diese Überschrift über den Psalm ist zugleich ein gewaltiges Bekenntnis zum Vertrauen zu Gott hin. Die Betonung liegt, der Herr ist mein Hirte. Kennst du deinen Hirten? Kennst du seine Stimme? Kannst du sie unterscheiden von den anderen Stimmen im Leben? So eine Schafherde kennt die Stimme ihres Hirten. Und es ist fantastisch, wenn man das mal beobachtet, wie ein Hirte seine Herde leitet. Der braucht keine lauten Schreie, der braucht nicht Gewalt, der braucht nicht irgendwas Mächtiges, sondern er hat nur seine Stimme. Die Schafe kennen diese Stimme und hören sie und folgen ihr. Das macht den Mehrwert im Leben eines Christen aus. Dass er einen Hirten hat, und zwar einen guten Hirten, so wie Jesus Christus es von sich selber ja auch sagt. Denn alles, was ich für mein Leben brauche, kann ich von Gott erwarten. Er ist ein Vater für mich. Und das macht einen guten Hirten aus. Ich habe mal ein paar Sachen aufgeschrieben. Versorgung auf einer grünen Weide und mit frischem Wasser. Klare Wegweisung bei Entscheidungen. Schutz und Trost, wenn es mal schwierig und dunkel wird. Ein erfülltes Leben mit einem klaren Ziel vor Augen und ein Zuhause für meine Seele. Das und noch viel mehr macht der gute Hirte in unserem Leben. Und David bekennt, das alles wird mir geschenkt, denn mir wird nichts mangeln. Jesus Christus hat gesagt, ich bin gekommen, um euch die Fülle zu bringen. Gott gibt immer, was uns gut tut. Und er gibt immer auch mehr davon. Denn er ist der gute Hirte. Er meint es nicht nur gut mit uns, er tut uns auch gut. Er gibt uns im Leben, was wir brauchen. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führt mich zum frischen Wasser. Ich glaube, das wollen wir alle. Eine grüne Wiese, frisches Wasser, das ist doch was Schönes. Das findet nicht nur ein Schaf schön, das finden auch wir Menschen schön. Aber halt, vor lauter Freude über diese Idylle, die uns da bildlich plötzlich vor Augen kommt, steht was ganz Interessantes. Er weidet mich. Er führt mich. Und das ist dann manchmal gar nicht mehr so schön im ersten Moment. Ist es das, was wir wollen? Was wir wirklich zulassen wollen? Geführt werden? Wir sind es doch gewohnt, unsere eigenen Entscheidungen zu treffen. Wir haben denken gelernt, wir haben Verantwortung übernehmen gelernt, wir haben gelernt, wie wir selbst für uns sorgen können. Und dann kommt da einer und sagt, ich will dich führen. Und ich denke an das, was Jesus auch zu Petrus sagt, dann am See Genezareth nach der Auferstehung. Ich will dich führen, wo du nicht hingehen willst. Auch das tut der gute Hirte. Aber wir sind doch schnell dabei. Wir gehen unsere eigenen Wege und bitten dann Gott, sie zu segnen. Das ist doch so der Klassiker unter Christen, ne? Aber der gute Hirte will es anders. Und es gehört zur geistlichen Reife eines Christen, dass er lernt, sich führen zu lassen. Auch ein Stück Verantwortung für sein eigenes Leben abzugeben. Ich war mal vor vielen Jahren mit einer Gemeindeleitung in einem Kloster, hatten dort unsere Klausurtagung und wir haben als Gemeindeleitung einen der leitenden Brüder dort gebeten, für uns diese Gemeindeleitungsklausur geistlich zu füllen. Und wir haben gesagt, wir sind es zwar gewohnt als Leiter, für andere geistliche Speise und Nahrung zur Verfügung zu stellen, aber versuchen wir mal an dem Wochenende zurückzutreten und jemanden anders für uns diesen Dienst tun zu lassen. Gar nicht so einfach, vor allem für so einen Pastor, der immer gerne den Schnabel auftut. Aber so am Ende der Tagung, als wir dann noch gemeinsam gebetet haben, haben wir eigentlich gesagt, es war schön, es war richtig gut. Auch eine gute geistliche Erfahrung, andere uns Leiter leiten zu lassen. Und das ist tatsächlich ein Mehrwert, den wir als Christen haben, dass wir einen guten Hirten haben, der uns führt. Und wo führt er uns und wie führt er uns? Er führt uns auf rechter Straße um seines Namens willen. Aber warum ist das die rechte Straße? So spaßhalber kann man sagen, manchmal ist auch die linke Straße die rechte Straße. Aber das geht nur im Deutschen so. Aber es ist einfach das Beste für uns, dort, wo Jesus, der gute Hirte, uns hinführt. Ich sehe es vielleicht nicht gleich, aber wenn ich ankomme am Ende, dann merke ich, es ist so viel besser, als ich es vorher eigentlich selber wollte. Dabei geht es gar nicht um mich, wenn der gute Hirte mich führt. Es geht nicht um mich und meine Vorstellungen und meine Ideen und der eigentliche Grund ist, um seines Namens willen führt er uns. Gott liebt uns, es gefällt ihm, uns zu segnen. Er würde uns auch nie auf einen schädlichen Weg führen. Aber es geht Gott zunächst darum, dass er selbst und seine Ziele im Mittelpunkt stehen. Und dann erst wir und unsere Wünsche. Und das hat David erkannt. Nicht ich, meiner, mir, mich. Auch nicht America first oder Europa first, sondern Jesus first. Gott will groß werden in und durch uns. Und das ist auch so ein Mehrwert, den wir haben. Ja, und dann kann es durchaus passieren, dass ich auch wandere im finstern Tal. Und da fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. Wie betest du denn, wenn du gerade in einem finsteren Tal deines Lebens bist? Wie betest du dann? Wie bete ich dann, wenn es mir gerade dreckig geht? Doch eigentlich immer zuerst, Herr, hol mich da raus. Veränder dieses finstere Tal. Und das ist ja auch nicht falsch. Ja? Weil es zeigt mein Vertrauen in den guten Hirten. Er soll mich da rausholen. Aber auch da geht es wieder gar nicht so sehr um Gott selbst, sondern um unseren eigenen Frieden, unseren eigenen Wohlstand, unser eigenes Glück, unsere eigenen Vorstellungen. Aber wenn wir diesen Vers genauer anschauen, dann bleibt der Blick von David im Tal drinnen. Es heißt ja auch nicht, und wenn ich schon wandere im finstern Tal, geschieht mir kein Unglück, sondern es heißt, ich fürchte kein Unglück. Kann ich zufrieden sein im finstern Tal? Oder geht es erst, wenn ich draußen bin? Jesus ist mit mir im Tal und deshalb fürchte ich auch kein Unglück. David selbst hatte manches Todestal durchschreiten müssen. Wenn wir seine Geschichte ein bisschen verfolgen in der Bibel, dann erleben wir, dass es ihm nicht nur gut ging. Mehrmals wurde er mit dem Tod bedroht. Er musste fliehen. Später haben sich seine Kinder teilweise auch gegen ihn gewandt. Aber David wusste, wenn ich schon im finstern Tal wandeln muss oder wandern muss, dann soll es mir genügen, dass der gute Hirte bei mir ist. Und der Stecken und der Stab, Bibelkenner wissen das, sind ja Werkzeuge des Hirten, um die Schafe zu leiten auf sicherem Weg, aber auch die Feinde abzuwehren, die die Schafe bedrohen. Es ist eben nicht unser Glaube, der im finstern Tal durchhält. Es ist nicht die stramme christliche Haltung oder die Einhaltung aller Gebote, die uns hält. Nein, es ist der gute Hirte. Es ist Christus, der uns durchhält und festhält. Und so können wir Geborgenheit empfinden. So wie im Auge eines Wirbelsturms. Es beginnt jetzt wieder die Hurrikanzeit und wir sehen im Fernsehen, vielleicht machen wir diese Bilder von oben, vom Satelliten oder von der Raumstation, einfach dieses Wolkengebilde mit dem klaren Loch in der Mitte. Ich glaube, jeder von uns kennt es. Im Auge dieses Sturms sind wir geborgen. Da ist Ruhe. Da passiert nichts. Und die hurrikangeplagten Menschen auf dieser Welt wissen ganz genau, sie müssen nicht nur die eine Seite ihres Hauses, die Fenster verrammeln, sondern auch die andere Seite, weil wenn der Sturm einmal drüber zieht, kommt der Wind von der anderen Seite. Aber wenn wir schon Geborgenheit im Auge des Sturms finden, dann brauchen wir etwas, um das sich diese Mitte dreht. Und diese Mitte möchte Jesus Christus, unser guter Hirte, sein. Im Psalm 23 heißt es im Vers 5, du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbst mein Haupt mit Öl und schenkst mir voll ein. Der Hirt wird zum Wirt. Das Wortspiel habe ich entdeckt, weil ich mal drüber gelesen habe. Und ich dachte, auch hier erleben wir einen Mehrwert, denn Jesus schenkt voll ein. Und nicht wie so viele Wirte 2 Millimeter unterm Messstrich. Bei Jesus kriegen wir es voll. Blattel eben voll, wie wir Österreicher sagen. Mit Gupf drauf. Ja, bei Wasser funktioniert das mit der Oberflächenspannung. Es ist tatsächlich ein kleiner Gupf. David bestaunt diese Fürsorge Gottes. Als Hirte, David war ja selber Hirte, wusste er ganz genau, was es bedeutet, Schafe zu versorgen, ihren Ansprüchen und Bedürfnissen gerecht zu werden. Auch wie viele Feinde es gab für seine Schafe. Ja, Gott hat es nicht leicht, seine Liebe zu uns an die Frau und an den Mann zu bringen. Und da teilt Gott manchmal so ein Hausfrauenschicksal. Ein gedeckter Tisch wird ganz selbstverständlich so hingenommen. Stattdessen wird geklagt und geschimpft, dass scheinbar was fehlt, und wir übersehen einfach die Liebe und die Mühe, die hinter Gottes Einladung steckt, uns an den gedeckten Tisch zu setzen oder zu stellen und zu genießen. Auch hier haben wir einen gedeckten Tisch heute mit Brot und Traubensaft. Und wir dürfen entdecken an diesem Tisch, was Gottes Liebe für uns bereitet hat. Hier in diesen Gaben von Brot und Kelch spiegelt sich ja die übergroße Liebe Gottes zu uns wider. Er hat Jesus Christus am Kreuz sterben lassen, aus Liebe zu uns. Und er tut es, weil er uns über alles liebt und weil er uns die Fülle geben will. Und weil er es eben nicht nur, wie ich gesagt habe, gut mit uns meint, sondern eben auch Gutes tut. In der Auferstehung Jesu und in der Gabe seines Geistes haben wir die Möglichkeit, dieses Leben dann auch leben zu können. Und es tut sich gut, oder es tut gut, sich an einen gedeckten Tisch zu setzen, das Essen zu genießen. Schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist, heißt es in einem Psalm. Und auch wenn es nur ein kleines Stückchen Brot ist oder ein kleiner Schluck von dem Traubensaft, dürfen wir genießen. Egal, ob du im finstern Tal gerade bist, deines Lebens, oder ob du auf der grünen Wiese bist. Ein liebevoll gedeckter Tisch, das ist Gottes Geschenk an uns. Er lädt dich und mich ein, wahrzunehmen, was er für uns vorbereitet hat. Ich möchte uns heute als Hinführung zum Abendmahl nochmal ganz andere Verse lesen, als wir so oft eigentlich vor Augen bekommen haben. Und zwar einige Ausschnitte aus Johannes 10, aus der Hirtenrede Jesu. Der gute Hirte ruft die Schafe, die ihm gehören, einzeln beim Namen und führt sie hinaus. Er geht vor ihnen her und sie folgen ihm, weil sie seine Stimme kennen. Ich bin der gute Hirte. Ein guter Hirte ist bereit, sein Leben für die Schafe herzugeben. Ich bin der gute Hirte, ich kenne meine Schafe und meine Schafe kennen mich. Genauso wie der Vater mich kennt und ich den Vater kenne. Und ich gebe mein Leben für die Schafe her. Und meine Schafe hören auf meine Stimme. Ich kenne sie und sie folgen mir und ich gebe ihnen das ewige Leben. Sie werden niemals verloren gehen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Das ist so wie so ein Konzentrat, diese paar Verse aus dem ganzen Kapitel. Der Psalm 23 endet mit dem Satz: Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Gott bringt uns nach Hause. In einer Welt, die immer unsicherer wird, suchen wir doch nach einem sicheren Ort, wo man Wurzeln schlagen kann, wo man geborgen ist, wo das Leben gedeiht, wo die Seele durchatmen kann, wo man geliebt und gebraucht wird, wo man sich entfalten kann. Wo bist du zu Hause? Diese Frage stellt der gute Hirte dir. Die Tür zu unserem Vater im Himmel ist offen. Jesus hat sie aufgemacht. Er hat den Preis dafür bezahlt. Wir haben es gerade in der Abendmahlsfeier uns vergegenwärtigt. Deshalb möchte ich dich einladen. Mach dich fest bei dem guten Hirten, bei Jesus Christus. Gäste gehen irgendwann wieder. David aber sagt, ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Letztlich sind Menschen, die ihr Leben Gott anvertrauen, eben nicht nur Gottes Gäste, sondern Paulus schreibt im Epheserbrief, wir sind Gottes Hausgenossen, seine Familie. Wir gehören zu ihm und wir dürfen bei ihm bleiben, in seinem Haus. Er schmeißt uns nicht raus. Und auch das ist mehr wert im Leben, wenn wir mit dem guten Hirten unterwegs sind. Es geht ihm nicht darum, dass es uns gut geht. Das ist sicherlich eine Randerscheinung, die wir sehr schätzen. Und wir leben in einem Land, wo es uns als Christen tatsächlich gut geht. In anderen Ländern ist es ganz anders. Aber es geht ja nicht darum, immer nur zu bekommen, was ich will, sondern das anzunehmen, was Gott mir gibt. Und der Mehrwert besteht auch darin, dass wir bei Gott überall zu Hause sind. Egal, wo wir sind. Hier im Gottesdienst, zu Hause, unter der Woche, am Arbeitsplatz, bei Freunden, Bekannten. Ja, und auch da, wo es uns vielleicht nicht so gut geht. Auch da dürfen wir bei Gott zu Hause sein und mit ihm unterwegs sein. Auch wenn es im finstern Tal ist oder auf der grünen Wiese, Gott hat für uns ein Ziel. Wir sind eben nicht nur gerettet, um Vergebung unserer Sünden und ewiges Leben zu bekommen. Wir sind gerettet, um unseren guten Hirten besser kennenzulernen, immer besser. Und dass es eben nicht der gute Hirte bleibt, sondern dass es dein und mein guter Hirte ist. Lebt Jesus in dir? Amen.